Audio Now.
Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des Stern. Mit Alexandra Kraft.
Aufwachsen, Stresssituationen, Lebenssituationen, Körperbild. Alles dieses beeinflusst die Anfälligkeit für diese Sucht.
Und mit Mike Leiss.
Weil der Kopf das ja auch abspeichert irgendwo, ne? Als normal ist der Rückweg viel schwerer, als sich da reinzulaufen. Dieses Thema heute, das ist etwas, was, glaube ich, immer mal wieder angesprochen wird, auch in Fachmagazinen. Ich habe aber noch nie so richtig was gelesen, wo es mal wirklich komplett schonungslos offen alles besprochen wurde oder wo es Menschen gab, die sich geoutet haben, dass sie laufsüchtig sind. Vielleicht kriegen wir in dieser Folge etwas Licht ins Dunkel. Guten Morgen, Alex.
Guten Morgen. Ja, das Thema wurde oft in Mails auch angesprochen, so von wegen, macht mal was über Laufsucht. Ja, und jetzt machen wir es. 81, 82, 83 Folgen später machen wir es.
Naja, also ist ja auch so bei uns, ne? Wir hätten das ja auch ein bisschen früher machen können und wir haben immer mal wieder drüber gesprochen, aber haben es nicht getan.
Stimmt.
Und jetzt ist es dann soweit. Wir haben auch ein bisschen gebraucht, weil es ja, glaube ich, auch ein Thema ist. Also ich kann sagen, ich habe das ein oder andere Mal was drüber geschrieben, auch in der Kolumne. Und auf dem Weg dahin, es ist ja eine Kolumne, also Meinung, aber trotzdem war mir wichtig, wirklich einige Stimmen einzusammeln. Und ich habe mich da auch in relativ viele Gruppen reingesneakt, auch bei Facebook und auch bei Telegram. Und das war gar nicht so einfach. Ich habe mich immer zu erkennen gegeben und habe auch immer gesagt, dass ich tatsächlich auch nur hier bin, um mal so ein bisschen zu hören, einfach Geschichten zu hören von Menschen, die es betrifft, das Thema Laufsucht. Und ich war da sehr unsicher am Anfang, habe ich auch so gesagt und kommuniziert, weil ich weiß, dass es ein sensibles Thema ist. Und war sehr erstaunt, dass nicht unter Klarnamen, aber dass viele dann doch irgendwie sogar ein bisschen erleichtert waren, darum mal drüber reden zu können. Das sind natürlich dann Gruppen, wo Menschen sich austauschen, zum Beispiel auch gerade das Thema Bulimie und Laufen war da ein großes. Und oder auch merkst, dass da ganz viel dahinter ist, dass es nicht nur um die Laufsucht geht, sondern warum ist das eigentlich so, dass Menschen laufsüchtig werden. Das ist natürlich ein ganz, ganz weites Feld. Aber die Laufsucht selber ist ja nicht einfach nur eine Laufsucht, sondern die Frage ist, wie kommt man überhaupt in so eine Laufsucht rein? Und ist es nur deshalb, weil man immer gerne läuft und feststellt, dass es noch mehr Spaß macht und noch mehr Spaß macht? Oder sind da ganz andere Geister am Werk? Und ich glaube, in der Mehrzahl sind andere Geister am Werk.
Ja, es ist ein schwieriges und sehr komplexes Thema. Absolut. Es ist schwierig, echte Stimmen dazu zu bekommen. Du sagst ja auch, dass sie eben schon so untereinander bleiben. Es ist auch schwierig, echte Zahlen dazu zu bekommen, wie viele betrifft das. Vermutlich auch deswegen, weil man nicht so genau bisher hingeschaut hat, sondern nur so ungefähr. Es gibt so eine Ahnung, dass da was sein könnte. Es ist keine eigene Diagnose und damit ist es dann ja schon ein bisschen schwieriger. Also es wird auch nicht bei Untersuchungen geschlüsselt, gemeldet unter dem Namen Sportsucht oder so irgendwas. Es ist Teil eines weiteren Krankheitsbildes. Eben, wie du sagtest, Bulimie und diese Geschichten. Ist ein komplexes Thema und immer wenn es um Gefühle geht, auch ein schwer abgrenzbares Thema. Wo beginnt's, wo hört's auf? Was treibt die Menschen dahin? Das hat so viele unterschiedliche Anlässe und Gründe. Ich kenne ein, zwei Fälle, wo ich sagen würde, in meiner Küchenpsychologie, die haben das Problem, der eine gehabt, der andere, glaube ich, hat's immer noch. Ich kenne es auch im Zusammenhang mit Bulimie in einem Fall. Ja, schwieriges Thema, wichtiges Thema. Und wie bei allen Themen, die in die Psychologie reichen, ein Thema, wo wir, glaube ich, auch dadurch, dass wir drüber reden, versuchen können, so ein bisschen das Stigma wegzubekommen, weil die Leute natürlich, du hast es ja beschrieben, mehr im Dunklen sind mit diesem Thema als im Offenen. Und ich glaube, es notwendig ist, ins Offene zu gehen, um auch dann eben anerkannt zu werden und auch eine Behandlung zu bekommen.
Ja, also lass mal da anfangen. Ich kann mich an einen sehr, sehr krassen Fall erinnern. Das war eine junge Frau, die in der Schule immer gehänselt wurde. Das hat sie dann irgendwie auch in der Verlängerung erzählt. Und zwar von vornherein solange sie sich erinnern konnte, an den Schulzirkus, Grundschule. Sie war immer so ein bisschen pummelig, sagte sie, und aber nie dick. Und das hat aber schon gereicht, dass viele sie aufgezogen haben, so mit ihrer Figur. Gepaart mit der Aussage der Mutter vor allen Dingen, dass sie sich doch mal ein bisschen mehr auf sich achten solle, dass sie mal vielleicht auch ein bisschen auf die Ernährung achten sollte und so weiter. Also nie wirklich schlimm, so nach dem Motto, du bist zu dick, du musst jetzt abnehmen, sondern es waren so dezente, in Anführungsstrichen, Hinweise. Das hat aber gereicht in der Kombination und für sie, um dann irgendwann, als sie ins Laufen kam, ja, auch tatsächlich das Thema Bulimie wurde eins, also sie ist dann gelaufen und hat sich dann tatsächlich auch immer wieder übergeben und hat das gesteuert und dann war es so, dass sie immer dünner wurde und das ist dann anderen aufgefallen. Und sie ist jeden Tag gelaufen und sie ist auch lange gelaufen und hat dann quasi energiemäßig kaum noch was zugeführt, also hat sie schon, aber sich dann immer wieder übergeben. Dann ist das irgendwann aufgefallen. Und dann hat sie gedacht, ja okay, aber sie kann jetzt nicht stoppen und sie will jetzt nicht stoppen. Und ist dann heimlich, hat sie jetzt noch bei den Eltern gewohnt, ist dann aufgestanden nachts und ist nachts gelaufen, damit es niemand mitkriegt. Und es ging dann so lange, bis sie auf dem Acker zusammengebrochen ist. Mhm. Und dort wurde sie dann von Spaziergängern, Hundespaziergängern morgens um 6 gefunden. Und von da aus ging es dann ins Krankenhaus. Und dann ging so der Prozess los, dass sie mit Therapie angefangen hat und so weiter und so fort. Ihr geht es heute, ich habe immer mal wieder Kontakt, gut, aber sie ist trotzdem nicht geheilt im Sinne von, sie muss immer aufpassen, dass sie da nicht wieder reingerät. Sie muss immer aufpassen, dass diese alten Geister nicht wieder so präsent werden, dass sie damit wieder in diesem negativen Flow ist. Kostet sie wahnsinnig viel Kraft, aber sie läuft auch nach wie vor 3-mal die Woche. Aber trotzdem hat sich's über Jahre jetzt einigermaßen im Griff. Und das ist das, was ich meinte. Da sind natürlich dann oftmals auch Dinge am Werk, die viel, viel, viel tiefer greifen, als jetzt einfach nur in Anführungsstrichen zu sagen, ja, da gibt es eine Laufsucht und da ist jemand süchtig im Sinne von, er läuft jeden Tag und ja. Manchmal sagt man das ja auch spaßig irgendwie, du bist laufsüchtig, ne? Aber was da oft dahinter steckt, sind Geschichten.
Ja, da stecken ganz viele Geschichten dahinter und die Faktoren, die das auslösen, sind so unglaublich so vielfältig. Du kannst gar nicht, du hast natürlich bei jeder Sucht erstmal, nicht bei, aber du hast erstmal diesen genetischen Faktor, den gibt es ja offensichtlich. Also beim Alkohol weiß man das, aber eine Sucht ist ja eine Sucht und dann gibt es äußere Einflüsse, wie du ja gerade beschrieben hast, Aufwachsen, Stresssituationen, Lebenssituationen, Körperbild. Alles dieses beeinflusst ja die Anfälligkeit für diese Sucht und auch Lebensphasen. Es gibt Midlife-Crisis, die dann bei einer einen oder anderen Frau, wie ich es beobachten konnte, ja auch das Problem auslösen. Und dann sind auch die Lösungsansätze eben so unterschiedlich. Und du musst es ja auch, du hast gesagt, sie läuft jetzt 3-mal die Woche. Wo beginnt eigentlich eine Laufsucht? Wo sind da die Grenzen? Weil du kannst es ja von außen auch gar nicht so sehen. Es gibt ja auch Menschen, die 3-4-mal die Woche laufen und es einfach auf eine gesunde Art und Weise machen, aber es gibt dann eben welche, bei denen es ins Negative umschlägt. Das von außen zu betrachten und zu sehen, das ist ein Problem und das ist eine Sucht, da muss man ein bisschen aufpassen, das ist nicht so einfach. Und weil das Fach eben nicht wirklich erforscht ist oder nicht auch, vielleicht auch nicht ernst genommen ist oder noch so in kleinen Zahlen existiert, weil man eben nicht genau hinschaut, ist es auch schwierig, dann die richtige Hilfe zu bekommen. Und man muss ja auch in der Situation selber erkennen mittlerweile, dass man Hilfe braucht. Und es ist eine echte Sucht. Es ist nicht irgendwie, wie du ja sagst, man sagt mal so im Spaß, ah, du bist ja laufsüchtig. Das ist es sicher nicht. Es ist schon richtig viel mehr, was da passiert. Du kannst zum Beispiel in Phasen, wenn du belastende Probleme hast, merkst du ja, dass das Laufen dir eben eine Erleichterung besorgt, dass dein Kopf frei wird, dass diese Gedanken vielleicht auch mal abbrechen. Und wenn du diese Erfahrung so besetzt hast in Verbindung mit dem Laufen, und dann ein bisschen in den Krisenmodus bist, kann das sein, dass das sich dann so langsam entwickelt. Das ist ja passiert ja auch nicht von einem Tag auf den anderen. Und dann musst du ja selber erstmal erkennen, dass das Problem besteht. Das ist ja die Problematik bei jeder Sucht. Und dann musst du dir Hilfe suchen. Also das ist eine nicht so harmlose Sache auch. Man könnte das ja jetzt so bagatellisieren und sagen, ja, dann machen sie halt ein bisschen mehr Sport. Aber du hast ja dann auch das, was du gesagt hast, mit der Magersucht in diesen Bereich reinreichend, auch das Problem. Das ist ja wirklich lebensbedrohlich. Ich habe auch einen Fall gehabt, die ist auch in die klassische Rolle geraten, die du auch beschrieben hast, erst am Anfang tagsüber diesen Sport getrieben, um eben die Figur noch mehr zu optimieren, die ohnehin schon sehr ausgemergelt war, durch diese paar Kalorien, die man dann eben auch noch durch den Sport verbrennt und verbraucht. Und dann eben auch dazu übergegangen, dann laufen zu gehen, wenn es nicht gesehen wurde. Also wenn es die Eltern nicht gesehen haben, die Freunde nicht, die natürlich auch bemerkt haben, dass irgendwas krankhaft ist. Und wirklich das Erste, als sie dann Hilfe gesucht und bekommen hat, war, dass sie in der Klinik gesagt haben, du darfst nicht mehr laufen gehen. Und das war ein echter Entzug in dem Moment, weil es auch mit Glücksfaktoren natürlich zu tun hatte. Das waren auch Momente des Glücks. Wir kennen ja die positiven Wirkungen, haben wir ja auch oft genug beschrieben. Und die löst du dann auch, wenn du in diesem Notzustand einer Magersucht bist, auch noch immer aus. Und du kriegst die Gedanken aus dem Kopf. Du hast vielleicht auch Momente der Ruhe dann dadurch. Und das kann dann in Kombination sich wirklich zu einer richtigen Sucht entwickeln. Du kannst dann Entzugserscheinungen. Das fehlt dir. Dir fehlt es körperlich, diese Bewegung zu bekommen. Das ist richtig, richtig hart.
Ja, absolut. Und ich denke auch, dass es wie bei jeder Sucht, wenn Menschen darauf angesprochen werden, dann ist es erstmal so, nee, natürlich habe ich kein Problem, ich laufe halt einfach gerne. So. Und also ich weiß, dass ich safe nicht im Ansatz gefährdet war, was Laufsucht angeht. Allerdings gab es, glaube ich, mal so einen Punkt, wo sich das entschieden hat. Und das war eben der Punkt, dass ich nach der Meniskusoperation dann wieder viel zu früh angefangen habe mit dem Laufen. Dass dann eine Stressfraktur hinter sich hergezogen hat. Und das war tatsächlich wirklich so dieses Alarmsignal. So, ne? Warum kannst du nicht das mal aushalten lassen? Und warum kannst du nicht mal irgendwie auf die Ärzte hören? Und warum kannst du nicht stoppen und wirklich einfach auch mal den Plan, der dir so vorgelegt wird nach der OP, warum kannst du den nicht durchziehen? Und das war wirklich so, ich habe das gebraucht, um vielleicht einfach auch ganz klar zu sehen, dass der Übergang vom normalen Pensum an Laufen oder vielleicht auch ambitionierten Laufen zur Laufsucht, das ist total fließend, dieser Übergang. Und das ist krass, wenn man so diese Erfahrung mal gemacht hat, wenn du da nicht, im wahrsten Sinne des Wortes dann doch noch kerngesund bist, dann bist du da drin. Und du kannst es ganz schwer steuern. Du kannst es, weil das so fließend ist, dieser Übergang, das ist, glaube ich, so das Tückische, bist du einfach drin und ich glaube, dann wieder rauszukommen, weil der Kopf das ja auch abspeichert irgendwo, ne, als normal, ist es, glaube ich, ist der Rückweg ist viel schwerer, als sich da reinzulaufen. Und ich erinnere mich an eine zweite Geschichte, das war wirklich total krass, auch vielleicht, es war ungefähr im selben Zeitraum, vielleicht noch etwas vorher, bin ich einen Ultramarathon gelaufen und ich traf ein Pärchen und ich dachte mir irgendwie so, oh, die sehen aber nicht so richtig gesund aus. Und ich kam mit denen ins Gespräch und sie sagte dann, ja, also den Ultramarathon, den gebe ich mir jetzt noch und dann muss ich doch mal eine Pause machen. Dann sage ich, wieso? Naja, weil sie schon ganz lange eigentlich verletzt wäre. Und der Arzt hätte sie jetzt nochmal fit gespritzt für diesen Ultramarathon. Und lachte so dabei und sagte, das hat er allerdings auch schon einige Male gemacht. Dann habe ich gesagt, okay. Und das, beim nächsten Ultramarathon, der dann ansteht, dann ist das dann das letzte Mal, habe ich dann so etwas witzelnd gesagt. Da meinte sie so, kann sein. Also sie war sich auf der einen Seite schon irgendwie ihrer Laufsucht total bewusst und da geht es dann ins Körperliche. Ne? Also sie war schon verletzt und lässt sich fit spritzen und das über einen längeren Zeitraum und weiß es genau. Und auf meine Frage sagt sie mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob ich aufhören kann. Das fand ich unfassbar traurig und dramatisch.
Was du ja beschreibst, ist ja dieser hohe Leistungsdruck. Also ich muss diese Leistung jetzt noch bringen. Diese kommt noch und dann diese noch und dann diese noch. Das ist ja ein typisches Symptom. Also das ist ja wirklich, offensichtlich ganz klar, dass es, wenn in diese Richtung du dich entwickelst, du wirklich ein Problem hast. Aber wenn du die Eigenerkenntnis nicht hast und dann noch einen Arzt, der anstelle dir zu sagen, das ist ein Problem, hast, der dann dich gesund spritzt, damit du an diesem Ereignis wieder teilnehmen kannst, dann hast du zwei Probleme. Es braucht in diesen Momenten vielleicht den besten Freund, den besten Arzt, die beste Ärztin, die auch mal sagt, stopp. Du hast da ein Verhalten, das nicht gut ist, das dir nicht gut bekommt. Und dieses Gespräch wünscht man sich, dass dann jemand mit der betroffenen Person führt. Das Problem ist aber auch, was ich am Anfang besprochen habe, nach wie vor, das ist weder in Medizin noch Psychologie anerkannt als Krankheit. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig. Da gibt es die Erkenntnis bei den Ärzten und Ärztinnen ist auch nicht so groß, dass es da ein wirkliches Problem gibt. Und es gibt keine Behandlungsmethode. Das hat im Grunde intoniert eigentlich, dass man ein hohes Maß an Selbsterkenntnis braucht, um dieses behandeln zu lassen. Weil es wird einem kaum einer von außen sagen, der in therapeutischen Berufen ist, weil die nicht dafür, wie soll man sagen, sensibilisiert sind. Das ist nicht so auf dem Zeiger. Sport ist ja auch erstmal positiv besetzt. Hey, da ist jemand sportlich. Und das sieht ja schon mal gut aus. Das ist, siehst du ja, die Reaktionen sind gut, du machst was für deine Gesundheit. Und für jemanden, der dich nicht trainieren sieht, dem kannst du auch Gott und die Welt erzählen. Da kannst du ja sagen, ach, ich bin umgeknickt, da kommt das her mit dem Bein. Und nicht davon, dass du eben 100 Kilometer gerade gelaufen bist und deswegen die Entzündung in dem Schienbein hast. Oder ich habe mich angeschlagen. Und du kannst ja auch Ausreden finden, das ist auch typisch dafür. Und dann kommst du so durch. Und wenn du die Selbsterkenntnis nicht hast, wird es schwierig. Dann wirst du kaum Hilfe finden. Und vielleicht musst du auch in weiten Teilen akzeptieren bei diesem Problem offensichtlich, dass eine eher wurschtelige Therapie dahinter stecken wird, weil es keine, wie soll man sagen, keine Handreichung dafür gibt. Es gibt kaum Erfahrung damit. Es ist in dem Bereich Bulimie, ja, da wird es gesehen und behandelt. Das ist aber eben Teil eines Gesamtbildes. Aber wenn du es jetzt alleine als Sportsucht siehst, dann wird es schwierig, kompetente Hilfe zu finden. Leider, nach wie vor. Aber wie in allen psychologischen Bereichen sind wir da sehr, sehr schwach aufgestellt hierzulande. Die Wartezeiten für Psychotherapien sind ja unglaublich lang, um überhaupt in Praxen reinzukommen, überhaupt mal eine Diagnose zu bekommen. Da bist du ja teilweise 1-2 Jahre auf Wartelisten. Das ist total irre. Und auch schlimm für die Betroffenen eben.
Ja, also ich habe jetzt im Bekanntenkreis glücklicherweise den ein oder anderen Psychoanalytiker und weiß, dass die sich auch schon länger mit dem Thema Laufsucht auseinandersetzen, vielleicht weil sie auch selber Läufer sind, und sagen, dass das tatsächlich auch zugenommen hat in dieser krassen Gesellschaft, die immer mehr braucht scheinbar und wo die Challenge auch immer größer wird und auch Leistung, und wir reden ja immer von Steigerung, ne? Und von, wir müssen etwas steigern, sagt die Politik auch immer. Ob das die Wirtschaft ist, ob das, keine Ahnung, wir persönlich sind, also das ist immer, es geht immer weiter und es muss immer höher. Und wenn ich mich mit denen unterhalte, dann sagen die, es ist gar nicht unbedingt immer der Ansatz, klar, das sind natürlich jetzt auch Analytiker und vielleicht braucht es die auch, und da gibt es eben einfach auch, wenn man sich damit beschäftigt, einen feinen Unterschied zwischen Gesprächstherapeuten, Analytikern und so weiter. Also sind praktisch wie Fachärzte, es ist tatsächlich auch ein Unterschied, ob Augenarzt oder HNO. Und ähnlich ist es da ja auch, und die sagen ganz eindeutig, es ist wichtig, sich dann vielleicht einen Analytiker zu suchen, weil die Laufsucht immer eine Beschädigung voraussetzt, die mit dem Laufen erstmal gar nichts zu tun hat. Und die Frage ist, kriegt man raus, was ist das eigentlich? Und was ist bei Menschen passiert, damit sie das Laufen als Katalysator brauchen, auf eine ungesunde Art und Weise? Wir haben ja sehr oft jetzt in über 80 Folgen über den positiven Aspekt des Laufens gesprochen. Aber warum missbrauchen sie das Laufen? Und das ist die entscheidende und wichtige Frage. Und das ist eben so vielfältig, wie wenn Menschen einfach auch einfach erstmal so generell bei der Therapie landen. Du hast aber völlig recht, und es gibt manchmal auch Möglichkeiten, dass wenn etwas akut ist, dann hat jeder Psychotherapeut auch die Verpflichtung, wenn er über die Krankenkasse abrechnen kann, was ja schwer genug ist manchmal, überhaupt die Zulassung zu kriegen, Plätze auch freizuhalten für akute Geschichten. So, das heißt also, wenn etwas wirklich akut ist, dann wird einem meistens auch geholfen. Aber du bist natürlich völlig voll auf der richtigen Spur. Ich glaube, dass wir da noch wahnsinnig viel nachzuholen haben. Und nach wie vor, glaube ich, ist es erschreckenderweise ja immer noch ein Stück Tabu. Ich bin sehr froh, dass ich auch immer mehr Menschen so im Freundeskreis habe, die da jetzt offen drüber sprechen plötzlich. Das ist aber auch erst seit 5, 6 Jahren so. Und es ist immer noch krasserweise, obwohl die Welt so verrückt ist und obwohl die Anforderungen massiv ja auf unsere Psyche Auswirkungen haben, immer noch etwas, worüber man nicht gerne spricht. Und das zeigt ja auch am Ende des Tages, dass mir sogar mal ein Chefredakteur eines Magazins gesagt hat, als ich gefragt habe, meinst du, es ist nicht mal gut, etwas über Laufsucht zu schreiben? Er gesagt hat, lass das mal, das macht gar keinen Sinn, da reden Menschen nicht drüber, das ist, braucht man nicht. Und ich sage, aber dann ist es doch gerade wichtig, das zu tun. Hab's dann auch gemacht und dann war ich froh drüber. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist tatsächlich immer noch schlimmerweise ein Tabu.
Ja, wie alle psychische Krankheiten nach wie vor ein Tabu sind. Es gibt ja auch Berufe, in denen es ein Ausschlusskriterium ist. Also wenn du verbeamtet werden möchtest in gewissen Bundesländern in Deutschland, ist das ein Ausschlusskriterium, dass du eine Psychotherapie gemacht hast, irgendwann mal in deinem Leben. Und das ist ein Problem, wenn das da steht. Dann werden Leute immer ein Geheimnis drum machen, wenn sie ein Problem haben, weil sie wissen, dass es sie eben in Bereichen derart stark benachteiligt. Nun müsste eigentlich als Arbeitgeber froh sein, wenn jemand sich Hilfe sucht, wenn er ein Problem hat. Das zeigt ja daran, dass er oder sie wachsen möchte und nicht sich in die dunkle Ecke verkriecht und dem eigenen Schicksal ergibt. Das ist ja wirklich positiv. Also es wäre viel schlimmer, wenn jemand eben in einer Notsituation keine Therapie suchen würde und keine Hilfe suchen würde. Aber das ist einfach so festgelegt und das, ich weiß, dass das unter Studenten ein großes Thema ist. Die wissen, dass sie in Berufe wollen, Lehrer zum Beispiel, die in Berufe wollen, wo das ein Kriterium ist und über deine Verbeamtung entscheidet, dass sie das verheimlichen und dass sie sich eben nicht die professionelle Hilfe suchen. Das ist, egal in welchem Bereich Psychotherapie ist, schlimm. Wirklich schlimm. Und die Gesellschaft muss sich dann nicht wundern, dass die Leute sich verstecken. Ich habe gerade noch mal schnell geguckt, wie es ist, Psychotherapien. Du hast recht, es gibt die Möglichkeit, und da wird auch viel gemacht, kurzfristig eine Hilfe in akuten Fällen zu bekommen. In fast 80% der Fällen ist das wohl so, dass man eine Kurzzeittherapie schnell bekommt, also so diese Notintervention. Aber diese richtig fundierte, die den, der Ursache ganz tief auf den Grund geht, hat im Augenblick eine durchschnittliche Wartezeit von 5 Monaten. Das ist wahnsinnig lang. Also im Privatbereich nochmal ein bisschen anders, da geht es schneller, wenn man selber bezahlt, klar. Das ist dann oftmals der bessere und schnellere Weg, kann sich halt nicht jeder leisten, dummerweise. Und das ist eine total fiese Selektion, die da stattfindet, wie ich finde. Es sollte da doch die Chancengleichheit für alle bestehen. Man sollte erstmal gucken, was die Leute für ein Problem haben, bevor man sie ablehnt und nach Hause schickt, nur weil sie nicht kein Geld haben. Aber das sind alles diese Probleme, die da reinspielen. Du musst die gesellschaftliche Stigmatisierung, egal welcher Therapienotwendigkeit, wirklich aufheben und durch Aufklärung die Leute dazu bringen, sich Hilfe zu suchen. Und das gilt für die Sportsucht genauso. Und wie du sagst, es liegen ja oftmals andere Probleme zugrunde. Die Sportsucht ist vermutlich nur ein Weg, das zu kompensieren, dass es vielleicht in der Kindheit Probleme gab, dass es vielleicht man mit dem Körperbild man verändert sich ja auch im Laufe des Lebens, mit dem Körperbild nicht zurechtkommt, dass man vielleicht gebullied wurde, dass man jetzt in die Midlife-Crisis kommt, dass man so das Leben an sich in Frage stellt und dann kommt eben dieser Sport dazu und Körperbild, wir haben ja bei Frauen, ist es eher, dass es so eine sekundäre Sportsucht im Zusammenhang mit Bulimie gibt. Bei Jungs ist es diese Sportsucht oft verbreitet in den Bereichen, wo es um Körperbild, Muskeln geht. Im Kraftsport zum Beispiel ist das relativ weit verbreitet. Menschen und Männer, die glauben, dass sie zu wenige Muskeln haben und dann eben durch das harte Training und allerlei Hilfsmittel das kompensieren wollen. Das ist ja auch nicht nur im Laufen so. Es gibt auch in anderen Sportbereichen dieses Phänomen und dieses Problem. Da muss sich die Gesellschaft drum kümmern, glaube ich. Das ist so schon auch wieder, da sind wir bei Krankenkassen, die eigentlich ein Interesse daran haben sollten, dass den Leuten geholfen wird.
Ja, sowieso, aber das ist ja dann, das ist tatsächlich wirklich ein weites Feld. Krieg erstmal die Zulassung, die Kassenzulassung als Psychotherapeut. Ja. Da musst du schon ganz schön Kopfstände machen, dass das überhaupt, dass überhaupt diese Hürden noch so hoch sind. Das erschließt sich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber es ist auch so, dass man ja oftmals auch so die Vermutung hat, naja, also die psychische Komponente ist immer so groß, dass das dann die Folge ist. Es gibt ja auch wirklich viele Manager, die laufen, Top-Manager, die laufen, die einen ganz anderen Treiber haben. Und wenn man sich mit denen mal unterhält, und auch das ist Laufsucht, und viele von denen wissen das auch, habe mich mit einigen mal drüber unterhalten, und das würden sie niemals irgendwo zugeben. Und das ist, glaube ich, also in solchen anonymen Gruppen ist es schöner und das angenehmer, dass dann auch irgendwie offen darüber gesprochen wird. Also da ist zumindest ein Katalysator. Aber es gibt eben diese Klientel von gut verdienenden Managern, die darüber überhaupt nicht sprechen. Und wenn, dann nur wirklich face-to-face. Und da ist es die Challenge. Und da ist es wirklich einfach auch so diese Erfolgstier-Geschichte. Erfolgreich im Job, viel Geld, viel Fame, viel Öffentlichkeit, viel, ja, letztendlich auch im Spotlight zu stehen, immer einfach auch ja, diese Ausstrahlung haben zu müssen, in Bewegung zu sein, etwas zu bewegen. Das ist schon quasi etwas wie ein Lifestyle. Und also wenn du jetzt einfach mal, bin ich mir ziemlich sicher, wenn du mal eine Umfrage machen würdest und du würdest unterscheiden, lass den Leuten die Möglichkeit zu antworten, warum läufst du? Ist es eher der Cardio-Effekt, also der Gesundheitseffekt? Oder ist es der Lifestyle? Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es inzwischen der Punkt Lifestyle wahrscheinlich im Lead wäre. Und bei diesen Managern ist es tatsächlich ganz oft so, dass sie auch dann in Anzug und Sneakern dastehen, dass sie einfach immer so dieses Bild zeichnen wollen und auch müssen, ich bin sportlich und ich bin ein harter Hund auch, wenn ich will. Aber ich bin auch irgendwie lässig, weil ich kann irgendwie Turnschuhe tragen und Anzug. Aber in Wahrheit ist mein Leben ein Marathon. Und dann lassen sie auch das ein oder andere Mal fallen, dass sie Marathon laufen und auch regelmäßig laufen, um einfach auch, und daran merkst du, das machen sie nicht unbedingt nur für sich selber, um dieses Bild weiterzuzeichnen. Also es ist ein Lifestyle, es ist ein Image von zäh sein, von Ziele erreichen, von hart sein, zu sich selbst und nochmal durchziehen und in Bewegung zu sein. Also all das, wofür ein Marathon steht, und da wird dann ein Bild gezeichnet, das auch süchtig machen kann.
Ja, richtig. Wir haben ja auch eine Gesellschaft, die in weiten Teilen eben sich sportlich gibt, zumindest erstmal. Also wir tragen alle Gore-Tex-Jacken, wir tragen alle Sportjacken und alle Sportschuhe, Sneaker werden so viele verkauft wie noch nie. Das Image der Sportlichkeit ist groß und es wird gesucht von vielen. Nicht nur Managern, sondern eigentlich in allen Lebensbereichen. Jeder möchte sich den Anstrich der Sportlichkeit geben. Das sieht man und das hat einen hohen Wert, offensichtlich auch in einem Bereich, wie du ihn gerade beschrieben hast, diese Leistungsfähigkeit zu demonstrieren. Wir wissen auch alle von unseren eigenen Erfahrungen, da haben wir auch schon drüber geredet, wie gut Laufen uns für den Kopf tut. Ich glaube, das ist auch ein starker, starker Treiber, dieses Glücksgefühl, dieses gute Gefühl, dieses Kopfleergefühl, Entspannung. Das ist natürlich in diesen Bereichen auch ein Thema. Wenn du 24/7 quasi unter Stress stehst, ist das, wenn man in Wahrheit ja eine Aktivität, die du nicht machen kannst, wenn du das Handy in der Hand hast und weiter telefonierst. Das ist eine erzwungene Auszeit, sowohl für andere, dann wissen sie, da können sie dich nicht erreichen, als auch für dich, weil wenn du gut laufen willst, dann telefonierst du nicht nebenbei und beschäftigst dich nicht nebenbei mit deinen E-Mails. Also bleibst nicht alle 5 Minuten stehen, sondern bist konzentriert beim Laufen. Und diese Erfahrung kann natürlich dazu führen, dass es in ein Problem umkippt. Die Frage ist nur, wo beginnt das Problem? Ist das für die schon wirklich ein Laufsuchtproblem oder ist das einfach ein übertriebenes Sporttreiben? Das gibt es ja auch. Vielleicht, wenn man uns beide anschaut, würde man ja auch manchmal sagen, hey, ihr macht ja auch jeden Tag Sport. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Da ist so eine, wie wir sagten, das ist eine schmale Linie. Man könnte, ich glaube, man muss drauf schauen, wie integriert sich das in den Tag und leidet irgendwas darunter. Also dadurch, dass erstmal deine Gesundheit, bin ich ständig verletzt, habe ich ständig irgendwas, das ist, glaube ich, ein ganz starkes Symptom. Kuriere ich es nicht aus, wie du es gerade beschrieben hast mit der Ultramarathonläuferin. Gebe ich meinem Körper nicht die Chance, gerate ich in eine ständige Müdigkeit, weil ich eigentlich nie regeneriere, nie eine Pause mache. Das sind so die ersten Zeichen. Dann, wie integriere ich Sporttreiben in meinen Tag? Wie integriere ich es in mein Leben? Setze ich Freundschaften, Beziehungen, meine Arbeit auch teilweise aus, um diesen Sport treiben zu können in dieser Form? Leiden meine sozialen Kontakte darunter? Das sind ja alles so Faktoren, wo es dann überhaupt erstmal in die Sucht geht. Und darauf muss man auch, Partnerschaften können ja darunter extrem leiden und auch teilweise zerfallen. Und da sind die Warnsignale eben gepaart damit, mit diesen körperlichen Signalen, wie ich es gerade gesagt habe. Wenn du diese Warnsignale siehst, ist es nicht nur ein, wie soll man sagen, übertriebenes Sporttreiben, sondern da hat es irgendwie offensichtlich eine Suchtproblematik sich entwickelt. Das kann passieren. Das möchte ich auch für uns beide, glaube ich, nicht ausschließen, wie du es ja auch beschrieben hast bei deinem Meniskus, dass das nicht so ein gesundes Verhalten war. Ich habe manchmal, wenn ich sage, ich brauche das für meinen Kopf und wenn ich dann irgendwie mal was habe und aussetzen muss, merke ich auch schon, es fehlt mir. Aber das ist, glaube ich, noch das kann kippen, wenn man nicht aufpasst, aber ich glaube, es ist noch keine Sucht in dem Sinne. Ich brauche es für mich und mein gutes Gefühl, ja, das sage ich. Aber was ich bei anderen sehe, die Fälle, die ich beschrieben habe, die sind einfach viel, viel, viel extremer. Es gibt auch welche, die ersetzen eine Sucht mit der Laufsucht. Ich habe einen Bekannten, der hat war jahrzehntelang Alkoholiker. Der brauchte, auch wenn er Alkoholiker war, den Kick. Der brauchte immer so an der Kante surfen, war das. Das war immer das eigene Leben riskieren, wenn er betrunken war. Ganz, ganz kurios. Der hat offensichtlich auch so eine Problematik gehabt, dass der das nicht anders nicht gefühlt hat. So hat es mal beschrieben. Und der hat es dann ersetzt eben durch extremes Sporttreiben, extremes Laufen. Kilometer um Kilometer um Kilometer. Der hat sich damit an die Grenze gebracht. Das war auf eine Art und Weise eine neue Sucht, hat ihm aber ermöglicht, die alte Sucht, die viel, viel schlimmer war, aufzugeben. Das war sein Weg. Dann später hatte er Probleme mit den Knien, weil das eben zu extrem war. Und zum Glück hat er die Kurve gekriegt, aus beiden Süchten heraus. Und das war ein echter Weg, aber das ist nicht einfach nur so passiert, sondern der hat sich Hilfe geholt und das war dann auch notwendig, weil das war wirklich eine schwere pathologische Situation. Und da hätte es auch dann jederzeit wieder umkippen können in dem Moment, wo man ihm den Sport genommen hat, weil er das einfach brauchte, um sich zu fühlen, um zu wissen, dass er ist. Hört sich abstrakt an, scheint aber wirklich sehr, sehr grundsätzlich zu sein, dieses Gefühl.
Nein, es ist total auch oft so, glaube ich. Also ich kenne das von einigen zum Beispiel, also jetzt nicht Thema Alkohol, da kenne ich einen Fall, wo es genauso ist, wie du das gerade beschrieben hast, beim Thema Rauchen, aber übrigens genauso. Also ich kenne in meinem Bekanntenkreis einige, die, und ich gehörte da auch dazu, also die Suchtverlagerung, davon spricht man dann, ist oftmals recht eindeutig sogar. Die Frage ist nur, was ist gesünder? Und und ich habe da auch einige Gespräche mit meinem Vater darüber geführt, weil der natürlich mitgekriegt hat, was das dann irgendwie bei mir ausgelöst hat und wie das dann mit dem Laufen plötzlich einen relativ großen Raum in meinem gesamten Leben einnahm. Und der dann auch mal fragte, meinst du nicht, dass das eine Art von Suchtverlagerung ist oder war? Also, ja, klar. Also das war mir klar, dass das ein Stück weit einfach auch umgelenkt wurde, sehenden Auges allerdings, um auch davon wegzukommen, genauso wie du das beschreibst, von der Sucht der Zigaretten wegzukommen, war relativ einfach durch den Sport. Und ich habe damals gedacht, naja, also erstmal ein bisschen viel zu viel zu laufen, ist wahrscheinlich trotzdem erstmal besser, als weiter zu rauchen und dann einfach so dieses mittlere Maß wiederzufinden. Da hast du ja dann entweder die Möglichkeit, wirklich dann mit Unterstützung, mit Hilfe, mit Therapie das dann in den Griff zu kriegen. Bei mir war es, was das anging, nicht notwendig, weil ich reflektiert genug war, um wirklich sehenden Auges da reinzugehen. Aber, und da hast du völlig recht, wir sind wahrscheinlich, also man sagt ja, oder die Psychotherapie sagt, oder Psychologie sagt, es gibt Suchtmenschen und es gibt Nicht-Suchtmenschen. Und wenn du ein Suchtmensch bist, dann wirst du das wahrscheinlich auch irgendwie immer bleiben. Um das einigermaßen in den Griff zu kriegen, gibt es ja dann Möglichkeiten. Aber es ist schon so, dass ich ein Suchtmensch bin und da auch immer so ein bisschen wahrscheinlich auch aufpassen muss. Und dann machst du dir natürlich schon Gedanken, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Reisen bin und ich nehme meine Laufschuhe mit und stelle fest, ich nehme plötzlich auch mein Fahrrad mit, also mein Rennrad mit, dann frage ich mich schon mal ganz kurz, Moment, ist das jetzt aus Spaß, weil du nachher mit einem Kumpel noch biken gehst? Oder wäre es vielleicht auch okay gewesen, das Fahrrad einfach auch zu Hause zu lassen? Ist das jetzt schon ein Schritt wieder in die falsche Richtung? Oder ist es okay, weil du sagst, du fährst halt mit einem Kumpel Fahrrad? Und nochmal, das ist eben genauso dieser zarte Übergang von normalem Sportverhalten oder auch ambitionierten Sportverhalten in eine Sucht rein. Wenn jetzt safe, das, ich habe das jetzt deshalb erzählt, wenn du Fahrrad, weil das ist das erste Mal, dass ich überhaupt das Fahrrad mitnehme auf Reisen. Insofern, aber ich hatte kurz tatsächlich den Gedanken gerade.
Ja, aber damit, dass du den Gedanken getan hast, hast du ja schon den ersten Schritt dagegen getan. Also jetzt mal, ist küchenpsychologisch betrachtet.
Wie gut, dass es diesen Podcast gibt.
Es ist deine private Therapiestunde, wir sind ja unter uns.
Ja, genau. Perfekt eigentlich.
Naja, aber es ist ja so, du hast ja jetzt schon mal reflektiert. Du hast erstens reflektiert, dass du gefährdet bist, glaube ich, das ist schon mal ein Schritt. Und zweitens,
aber ich bin stark gefährdet.
Aber dass du auch dieses Verhalten jetzt reflektiert hast. Und vielleicht ziehst du ja auch was draus. Ich weiß es nicht, dafür braucht es mehr als eine Stunde, um das jetzt zu analysieren. Aber so wäre jetzt meine, wie gesagt, Küchenpsychologie. Ich glaube, das ist gut, so wie du das jetzt gerade erklärt hast.
Genau, nehmt das einfach genau so und stellt euch immer wieder die Frage. Nein, ich glaube, reflektiert zu sein ist, glaube ich, wirklich wichtig in dem Moment, wo man weiß, dass man zumindest lange Zeit in irgendeiner Form süchtig war. Und ich finde, das klingt immer so dramatisch. Süchte gehören, und das ist halt einfach auch so zu den Menschen dazu. Ich glaube, das ist, solange es Menschen gibt, gibt es Süchte. Manche sind durchaus gefährlich. Manche sind halt einfach auch blöde Angewohnheiten. Beim Thema Laufsucht nochmal ist es natürlich auch so, dass in den seltensten Fällen laufen sich Menschen zu Tode. Aber es ist schon so, das habe ich gelernt in dem in dieser Recherche für die Kolumne, dass was wirklich betroffen macht, ist die vielfältigen Geschichten dahinter. Das ist schon sowas, wo ich glaube, das war für mich einfach nicht nur ein Warnzeichen, sondern das hat mich wirklich massiv beschäftigt. Dann für meine eigene Laufsucht war es sicher auch ein bisschen heilsam. Aber das geht nicht spurlos an einem vorbei. Es ist auch so, dass ich auf meiner Laufstrecke in Köln, das war ganz krass, da ist mir oftmals, die ist immer zu unterschiedlichen Zeiten gelaufen. Aber mir kam eine Frau entgegen, die war schon dünn, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Und dann wurde die immer dünner und immer dünner und immer dünner. Und ich kam gar nicht klar, weil ich, also die merkte auch irgendwie, dass, also sie fühlte sich so ertappt, hatte ich das Gefühl. Und auch ihr Blick so, wir haben uns gegrüßt, und aber irgendwie war sie guckte irgendwie sehr, keine Ahnung, so sehr scheu irgendwie. Und ich, also irgendwann kennst du dich ja, weil du siehst dich jeden Tag. Also es droht keine Gefahr oder so. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, sie fühlt sich ertappt. Und durch einen reinen Zufall habe ich sie mal bei einem Lauftreff getroffen. Und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch. Und dann erzählte sie mir tatsächlich von dieser Laufsucht. Und sie erzählte, dass sie sich jetzt einen Therapieplatz gesucht hat, ein bisschen darauf warten muss. Und er hat mir nicht die Geschichte erzählt, die dahinter liegt, aber sie sagte, dass das so schlimm ist, dass sie wirklich teilweise dreimal am Tag laufen geht.
Ja gut, das ist eindeutig zwanghaft.
Ja, das war eine total. Aber diese Frau, also weiß ich nicht, die war so 1,65 Meter groß, und ich weiß nicht, was sie wog, aber wenn es 40 Kilo waren, war es viel, wahrscheinlich weniger. Also es war irgendwie ganz, ganz krass. Also du hast wirklich die Knochen. Und also es war ein Bild, was dann irgendwann wirklich erschreckt hat. Und das sind natürlich dann Extreme. Aber Statistik zumindest, die ich gelesen habe, jetzt immer mal wieder zwischendurch, ist ein bisschen rückläufig. Aber es gibt auch keine verlässlichen Zahlen, lustigerweise.
Also es gibt keine aktuellen vor allem. Die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, sind von 2013. Das sind also zu viele Jahre dazwischen, um wirklich zu sagen, da redete man von 4,5%. 1089 untersuchte Athleten zu ihrem Sportverhalten und 4,5% so Sportsucht gefährdet sind. Das ist also nicht gut untersucht. Und solange es nicht, es muss einfach ins Bewusstsein kommen, dass es da ein Problem geben kann. Und was du ja beschrieben hast mit der Frau, das ist ja wieder in diese Bulimie-Geschichte rein, auch mit dem Gewicht eben reduzieren, mutmaßlich. Aber man darf nicht vergessen, die Leute haben alle eine Geschichte, jeder, wir auch. Und diese Geschichten sind nicht immer die schönsten. Und diese Geschichten machen uns. Und diese Geschichten zerstören uns auch. Und da gibt es eben auch ganz viele Punkte, die passieren können im Leben, die dazu führen, dass wir dieses Problem entwickeln, dass wir dieses Gefühl brauchen, dass wir dieses auch bis an die Kante treiben brauchen manchmal, um einfach, wie bei dem einen beschrieben ja schon, dieses Selberfühlen erleben können. Und Genetik spielt da natürlich auch eine Rolle. Wenn du sagst, du bist eher der Suchttyp, du hast geraucht und so, dann ist das sicher auch ein genetischer Faktor, der damit reinspielt, dass du einfach, beim Alkohol weiß man das sehr genau, dass das so ist, dass man, wenn man in der Familie, in der direkten Linie das Problem hatte, eher gefährdet ist, das auch zu bekommen. Und das sind eben auch Abläufe im Körper, die du nicht beeinflussen kannst erstmal, weil da eine Körperchemie, Hormone etc. auf einmal alles reinspielt. Und wenn das durch Genetik eben aus dem Fugen geraten ist, dann wird es schwierig. Und wenn man dann eben eine Sucht findet, dann kann man das Gefühl vielleicht befriedigen. Aber natürlich entsteht daraus ein anderes Problem. Aber du hast natürlich auch recht, wenn du sagst, eine Sportsucht an sich ist ja schon mal besser als eine Alkoholsucht. Ja, aber wenn du es so beschreibst wie bei der Frau, dann wieder in Kombination mit Bulimie oder Magersucht, dann wird es auch wieder zu einem Problem. Und es ist echt ein schwieriges Thema für einen solchen Tag heute.
Ach, weiß ich nicht. Also ich finde, es ist ein Thema, das, also für mich ist es gar nicht mehr so schlimm, weil ich mich damit, wie du merkst, immer mal wieder damit beschäftigt habe. Und wenn man in dieser Lauf-Community ist und wenn man auch den einen oder anderen Lauf macht, dann wird das sehr schnell auch sichtbar. Und es ist auch so, dass da viele Geschichten auch sehr an der Oberfläche manchmal sind. Also wenn man, ich kenne zum Beispiel einen Menschen, der in Berlin in der Politik ist und für eine Ministerin gearbeitet hat, da ist es jemand, der einfach Anerkennung braucht und der über das Laufen Selbstbewusstsein auftankt. Das ist so sein Treiber der Sucht. Und da ist es genau so, wie du das sagst, er hat ganz oft Probleme bekommen, einfach auch am Arbeitsplatz, weil er streckenweise dann nicht da war, weil er trainiert hat, weil er auf einem Wettbewerb war, weil er sich erholen musste. Also die Arbeit hat in dem Fall, das ist ja auch so ein Zeichen, massiv gelitten und das wurde auch ernst. Und abgesehen davon, dass der natürlich wahnsinnig spindeldürr ist, ist der wirklich die ganze Zeit getrieben, Bestzeiten zu laufen. Also da geht es nicht nur ums Laufen, sondern da geht es um Bestzeiten. Und darum auch immer wiederkehrend dieselben Wettbewerbe zu laufen, aber in besseren Zeiten. Also diese Spirale ist so extrem und das ist der klare Wille nach Aufmerksamkeit. Und die Sucht nach Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Und da jubeln ihm auch viele zu und du weißt ganz genau, mach das nicht. Eigentlich willst du sagen, mach das nicht, Leute. Das ist genau das Gift, das süße Gift, das er braucht. Und aber es geht weiter und es ist nicht möglich, ihn zu stoppen. Es gab einige, die ihn in unserem Bekanntenkreis versucht haben, in irgendeiner Form da auf verschiedene Arten und Weisen mit zu konfrontieren, weil wir irgendwann auch Sorge hatten, dass das nicht gut ausgeht. Und wenn dann dazu kommt, dass jemand einfach auch andauernd, jeden Tag, mehrmals am Tag vielleicht sogar, alles über seine Läufe am Tag postet. Und auch da kommt der Turbo des Applauses mit rein, dann wird das ernst. Und keiner von uns weiß, wie diese Geschichte ausgehen wird. Wir sind allerdings auch schon mehrere Jahre wirklich in Sorge.
Ja, und diese Social-Media-Geschichten befördern das natürlich auch. Wir wissen ja auch, dass dieses ein falsches Körperbild transportiert, dass sich Leute dadurch unter Druck gesetzt fühlen, aber auch sich eben die Anerkennung abholen, wie du es ja gerade beschrieben hast. Für die ist das dann eine Krise, wenn ein Bild, ein Posting 10 Likes weniger hat als im Durchschnitt sonst. Das macht die Menschen fertig, das ist ein echtes Problem. Und das macht die Sache nicht leichter, weil du an so vielen Punkten eben ansetzen musst, um aus dieser Nummer rauszukommen. Ich habe einen Bekannten, der, und da sind wir wieder bei dem Thema, wie unglaublich unterschiedlich die Anlässe und die Auslöser sind für solche Süchte und solche Problematiken. Ich habe einen Bekannten, der hat beim Laufen quasi spirituelle Erlebnisse gehabt. Für den ist es, ich habe meinen Weg zu Gott gefunden. Der fühlt sich... im ersten Moment mag man darüber, so ging es mir auch, schmunzelt man, aber dann ist es ja eigentlich so dieses Erhellungsmoment, das der erlebt hat, und das sucht er immer wieder. Das ist so beglückend und erlösend, und das sucht er in jedem Lauf. Und um dieses zu bekommen, weiß man, ist ja dieses vielleicht auch das Runner's High, das er missversteht für sich oder missinterpretiert für sich, und dass er damit jagt und damit verbindet, und das was du ja eben auch gerade beschrieben hast bei deinem Fall, das ist ja auch so eine Konditionierung auf dieses Gefühl. Man sucht dieses Gefühl, man sucht diesen Moment des absoluten Glücks, der Erleuchtung, der Erhellung. Das ist schon eine große, große Sache, die da erlebt wird, offensichtlich. Und wenn man einen Weg gefunden hat, dieses große, große Glücksgefühl und dieses, wie auch immer, Freiheitsgefühl, Zufriedenheitsgefühl oder Selbstbestätigungsgefühl, wenn man da einen Weg gefunden hat für sich, das ist das, so finde ich das, so komme ich dazu garantiert, ist es natürlich auch verdammt verlockend, das immer wieder so auf die Spitze zu treiben und sich immer wieder an diese Grenze zu bringen. Weil diese Erlebnisse scheinen offensichtlich oft in diesen Grenzbereichen der Überbelastung, wenn der Körper so kurz davor ist, auf ein Notprogramm zu gehen, zu tragen zu kommen. Es ist ja nicht so, dass man das Runner's High kriegt, wenn man 5 Kilometer gelaufen ist. Ich glaube, die Geschichten, die beschreiben das Runner's High, wenn es das überhaupt gibt, die spielen eben in den Bereichen an die Grenze gegangen und vielleicht auch über die Grenze hinausgegangen. Da kam es dann auf. Und das suchen diese Leute dann immer wieder. Und manche assoziieren das eben mit einem gottesgleichen Erlebnis. Und das ist dann schwierig zu sagen, du, lass uns mal reden über dein Laufverhalten. Da nimmst du den Leuten ganz viel weg. Auch erstmal, das ist bedrohlich. Das macht ja auch Angst. Und dann eben das zuzugeben und aufzugeben. Weiter Weg. Schwierig. Echt sehr, sehr schwierig.
Ist ein weiter Weg, aber ich habe die Erfahrung gemacht, also es gibt da natürlich, keine Ahnung, viele Experten, die sagen, bloß nicht konfrontieren, bloß nicht, keine Ahnung, in die Ecke treiben oder was auch immer. Wo du dann denkst, ja, ein bisschen Menschenverstand, das ist doch klar, dass man niemanden in die Ecke treibt, weil man die Vermutung hat, dass er laufsüchtig ist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele, ich habe nämlich danach gefragt, auch in diesen geheimen Gruppen, und da sagten mir ganz viele, es ist gut, dass du fragst. Es ist gut, dass du dich damit auseinandersetzt. Es ist gut, dass du es ansprichst. Und sprich es bitte, wir wären froh gewesen, hätte uns jemand angesprochen. Wir wären froh gewesen, wenn wir Hinweise bekommen hätten. Und da geht es nicht darum, jemanden zu verurteilen. Und ich glaube, das ist eben einfach was wir so ein bisschen einfach auch verlernt haben, gut miteinander umzugehen, freundlich und positiv miteinander umzugehen. Empathisch genug zu sein, um trotzdem so ein Thema einfach anzusprechen. Das ist sau schwer, weil man natürlich auch immer in der Zwickmühle steckt, bin ich da vielleicht übergriffig oder keine Ahnung. Ich denke aber, wenn einem Menschen wichtig sind, dann gehört das irgendwie auch mit dazu, Verantwortung zu tragen für die Menschen, die man gerne mag, und sie einfach auch mal anzusprechen. Und manchmal ist es ganz gut, kennt jeder von uns, dass wenn ein Mensch, den man schätzt, respektiert und mag, einen in dem richtigen Moment auf ein Defizit anspricht, ist das manchmal total erholsam. Weil man dann auch sagen kann, Gott sei Dank, ich kann mich jetzt mal öffnen, ich kann jetzt auch mal anfangen zu reden, ich kann jetzt auch mal mich geschützt damit auseinandersetzen. Das ist eigentlich was Wunderbares. Und ich kann da nur zu ermutigen, wenn ihr das Gefühl habt, dass es da jemanden gibt in eurer Nähe, der da eventuell gefährdet ist, dann sprecht darüber. Das ist der erste Schritt hin zu, glaube ich, ganz viel. Und da auch nicht aufzugeben. Umgekehrt, wenn man das Gefühl hat, vielleicht einfach auch durch so einen Podcast, boah, vielleicht sollte ich da mal drüber nachdenken. Und vielleicht sollte ich das, was die Kraft und der Kleister erzählt haben, vielleicht doch mal kurz sacken lassen. Macht das und schreibt uns gerne. Sie läuft errent@stern.de. Das verspreche ich wirklich in die Hand, dass wir das pfleglich behandeln werden und dass ihr dann natürlich auch bestimmt den ein oder anderen Tipp von uns bekommen könnt. Sind da keine Profis im Sinne von therapeutisch, aber auch da einfach mal so einen Termin sich zu holen und auch mal mit einem Profi darüber zu sprechen, auch wenn man unsicher ist, das tut nicht weh. Das ist wie ein Gang wirklich zum HNO. Der guckt da auch mal drüber. Und wenn da was ist, dann, ja, dann kann man ja aktiv werden.
Ich glaube, es ist immer gut, die Hand zu reichen, das offen anzusprechen und aber eben auch einen Ausweg zu lassen. Auch die Möglichkeit, also nicht so ganz nah ranzugehen, sondern eben wirklich, wie du gesagt hast, empathisch das anzugehen. Und ich habe es auch erlebt, dass Leute froh sind, wenn man sie darauf anspricht, hast du ein Problem an der Stelle. Mhm. Dass es geradezu aus ihnen herausbrach und sie eigentlich froh darüber waren, dass endlich jemand sie angesprochen hat und dass sie ihre Geschichte erzählen konnten. Und wenn sie Menschen ins Erzählen kommen und in den Austausch kommen, ist das ein guter Anfang. Das hier kann immer nur ein Denkanstoß sein, was wir jetzt hier heute Morgen oder in diesem Podcast gemacht haben. Es ist ein Denkanstoß, vielleicht bringt es dem einen oder anderen, sich selber nochmal zu kontrollieren dazu. Und das ist doch schon mal gut. Und dann, wie du sagst, sucht euch Hilfe, wenn ihr das Gefühl habt, das ist wichtig. Es ist es sollte kein Stigma sein, das sind wir, über diese Zeiten sollten wir eigentlich hinaus sein. Es ist eine Krankheit, es ist ein Problem, wie jeder andere auch. Und du sagst, es ist wie beim HNO ein Besuch, vielleicht für manch einen wie beim Zahnarzt, aber es gibt Hilfe. Es gibt für jeden Hilfe und umso früher, umso besser und umso offener, umso besser. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und niemand sollte sich schämen dafür. Ist halt so passiert im Leben. Man bricht sich auch mal das Bein in dummen Situationen. Und da schämt sich auch keiner dafür. Dann ist es einfach ein Beinbruch. Dann würde man sich krank melden und sich behandeln lassen. Und in diesem Fall muss man das auch machen. Ganz wichtig. Und Leute müssen auf sich aufpassen einfach. Wenn sie Hilfe bekommen, kann man den allermeisten, ich würde fast sagen, fast allen, wirklich richtig gut helfen. Und das Leben wird leichter und wieder besser.
Exakt, so sieht's aus. Danke für die Folge und ihr allen da draußen, passt gut auf euch auf.
Genau, danke für diese Folge auch. Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Kleiss.
Audio Now.